Herzlich willkommen im zweiten Modul dieses Kurses PowerShell Azure Automatisierung für Einsteiger. Und in diesem zweiten Modul geht es darum, VMs komplett automatisiert zu erstellen. Also die Inhalte werden sein, dass wir uns ein paar Konzepte und Grundlagen anschauen. Dazu gibt es zuerst die Cloud-Dienste, die wir behandeln, die Speicherkonten und dann natürlich die virtuellen Maschinen. Und dann werden wir uns auch nochmal den Erstellungsprozess des Ganzen, also von Cloud-Diensten, Speicherkonten und virtuellen Maschinen, einmal im Portal anschauen und dann auch nochmal, wie man das Ganze in PowerShell bewerkstelligt. So, erstmal Konzepte und Grundlagen. Wie sieht das bei Azure aus? Erstmal haben wir in Microsoft Azure Speicherkonten. Dann kann man alles Mögliche speichern. Blobs, das, was wir uns gleich mehr ansehen werden, ist eine von vier Formen. Es gibt auch noch Tabellen, Warteschlangen und Files, also Dateien. Tabellen und Warteschlangen sind mehr für Entwickler. Und Dateien und Blobs, das sind Speicherformen, wo wir große Datenmengen in Form von Dateien speichern können, wogegen der Begriff Files sich direkt als Netzwerkfreigabe äußert und ein Blob muss über bestimmte APIs angesprochen werden. Ein Blob hat dann noch zur weiteren Strukturierung Container, in denen liegen dann die eigentlichen Dateien. Und in unserem Fall werden dort die VHDs gespeichert sein, also die virtuellen Festplatten von den virtuellen Maschinen. Gut, dann gibt es ein nächstes Konstrukt, das sehr wichtig ist, und das sind die Cloud-Dienste. Als wir mit Microsoft Azure gestartet haben, waren die Cloud-Dienste ein reines Platform-as-a-Service-Konstrukt. Mittlerweile sind sie allerdings mehr. Sie sind Container für virtuelle Maschinen. Das bedeutet, wenn wir virtuelle Maschinen erstellen möchten, dann müssen wir vorher einen Cloud-Dienst erstellen, in den dann die virtuellen Maschinen hinein erstellt werden. Cloud-Dienste haben öffentliche IP-Adressen, auch VIP genannt, Virtual IP Address. Und diese Adresse ist dann diejenige, mit der wir dann die virtuellen Maschinen erreichen können. Denn virtuelle Maschinen selbst haben keine öffentlichen IP-Adressen. Es gibt eine Möglichkeit, ihnen diese zuzuweisen, aber standardmäßig haben sie diese nicht. Deswegen brauchen wir auch noch einen weiteren Begriff und das sind die Endpunkte. Diese werden auf einen Cloud-Dienst konfiguriert. Das bedeutet, ein Cloud-Dienst hat einen bestimmten Endpunkt, einen Port, der zum Internet hin geöffnet ist. Und dieser Port leitet dann zu einem Port zu einer virtuellen Maschine weiter. Da kann man sich wie eine ganz normale Port-Weiterleitung auch vorstellen. Und dann schlussendlich möchten wir dann auch eine virtuelle Maschine erstellen. Diese haben dann innerhalb des Cloud-Dienstes interne IP-Adressen und über diese internen IP-Adressen können sich dann auch die virtuellen Maschinen innerhalb eines Cloud-Dienstes auch ansprechen. Und eine virtuelle Maschine hat diverse Datenträger, die an diese virtuelle Maschine angebunden sind. Natürlich gibt es immer einen Betriebsdatenträger, Windows oder Linux. Das ist immer sozusagen Pflicht, sonst kann die virtuelle Maschine auch nicht ausgeführt werden. Aber es können auch weitere einfache Datenträger zu einer virtuellen Maschine hinzugefügt werden, für Daten als Beispiel. Diese Speicherkonten, über die wir hier gesprochen haben schon, Sie können festlegen, in welcher Region diese existieren sollen. In Azure unterscheidet man zwischen zwei Kategorien. Einmal die Geografie. Das ist in dieser Abbildung zum Beispiel US, Europa oder Asien. Und jede Geografie oder kurz Geo wird nochmal in Regionen unterteilt. In Europa ist das zum Beispiel Westeuropa und Nordeuropa. Und wenn man ein Speicherkonto anlegt, dann kann man festlegen, in welcher Region es gespeichert werden soll. Wenn ich hier zum Beispiel angebe, es ist in Nordeuropa, soll dieses Speicherkonto existieren, dann wird es dementsprechend dort auch angelegt. Die Speicherkonten weisen eine gewisse Redundanz auf, die man bei der Anlage des Speicherkontos auswählen kann oder auch nachträglich noch ändern kann. Die einfachste Form, die man auswählen kann, nennt sich lokal redundanter Speicher, abgekürzt mit LRS. Hierbei liegen immer drei gleichzeitige Kopien im Rechenzentrum vor. Diese Kopien sind außerdem synchron. Das heißt, ändere ich etwas an diesem Speicherkonto, dann wird diese Änderung automatisch auf alle drei Speicherkonten übertragen. Die nächste Form, die wir dann haben, ist zonenredundant. Das bedeutet, dass wir diese drei Kopien nicht in diesem einen Rechenzentrum haben, sondern in der Region, in der sich unsere und in der sich unser Speicherkonto befindet. Denn es ist auch so zu verstehen, dass man die Region auswählt, aber eine Region kann durchaus schon mittlerweile aus mehreren Rechenzentren bestehen, weil der Bedarf bestand. Die nächste Form ist dann der geografisch redundante Speicher. Hier haben wir jetzt insgesamt 6 Kopien, und zwar 3 Kopien in dem einen Rechenzentrum und dann nochmal 3 weitere Kopien in einem Partnerrechenzentrum. Diese sind fest definiert. Für Nordeuropa ist es zum Beispiel immer Westeuropa und für Westeuropa ist es immer Nordeuropa. Das ist nicht änderbar, diese Definition, in welche das Rechenzentrum repliziert wird, ist in der Dokumentation von Microsoft Azure allerdings nachzulesen, was die jeweiligen Replikationsrechenzentren hierbei sind. Wichtig hierbei, die Geografie, also die Geo, wird nicht verlassen. Und dann gibt es noch einmal eine weitere Art des Speicherkontos, und das ist der geografisch redundante Speicher mit Lesezugriff. Ist meistens eher für Lösungssoftwarehersteller wieder interessant. Hier kann man dann auf das replizierte Speicherkonto in der zweiten Region sogar lesend dann explizit zugreifen. Macht man dann zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich möchte Performance-Gewinne haben und ich weiß, ich bin zu der einen Region näher, dann greife ich explizit auf das Speicherkonto in dieser Region zu. Wichtig hierbei ist, dass die geografische Replikation asynchron ist. Während sie in der gleichen Region synchron ist, ist die Replikation in die zweite Region asynchron. Man geht hier von einem ungefähren Zeitfenster von maximal 15 Minuten aus. Gut, schauen wir uns einmal eine Demo dazu an. Wir erstellen einen Cloud-Dienst, ein Speicherkonto und eine VM über das Verwaltungsportal. Hier öffnen wir jetzt auch direkt unseren Browser und gehen in das Verwaltungsportal. Dazu gebe ich ein manage.windowsazure.com. Ich bin auch schon eingeloggt und diese Subscription ist auch noch relativ leer. Wie wir hier gleich sehen werden, hier sehen wir hier links die ganzen Services, alles ist noch bei Null. Nur ein paar Verzeichnisdienste, die gemeinsam geteilt sind. Die brauchen uns aber hier nicht weiter stören. Wir erstellen jetzt ein neues Speicherkonto über Neu Data Services Storage. Und hier geben wir jetzt einen global eindeutigen Namen an. Also das ist eine URL im Endeffekt, die auf Core Windows Net endet. Ich nenne sie jetzt hier mal PKMVA als Beispiel. Der Name ist sogar noch frei. Wäre es nicht frei, würde ich jetzt hier ein rotes Kreuz bekommen. Gebe an, wo das Ganze gespeichert werden soll. Ich lasse es hier bei Westeuropa und Replikation schalte ich jetzt hier mal nur auf lokal redundant. Das ist für diese Zwecke zum Testen ausreichend. Gut, das dauert in der Regel ein paar Sekunden, so ein Speicherkonto anzulegen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt abwarten. In der Zwischenzeit erstellen wir auch schon mal unseren Cloud-Dienst. Dazu gehen wir hier wieder auf Plus Neu, dann hier oben auf Compute und dann haben wir hier einen Cloud-Service. Hier gehen wir jetzt mal in Custom Create rein, um die ganzen Optionen zu sehen, die wir bekommen können. Denn wir können jetzt diesen Cloud-Dienst einmal erstellen, um darin Platform-as-a-Service Instanzen oder Lösungen drin zu speichern und ausführen zu lassen oder ihn für Infrastructure as a Service für VMs zu nutzen. Auch hier brauche ich wieder einen global eindeutigen Namen. Ich nenne das auch hier PKMVA in der Hoffnung, dass das noch frei ist. Ist nicht mehr frei. Dann nenne ich das einfach mal kreativ, wie ich bin, mache ich eine 2 ran und das passt. Und jetzt kann ich hier dann auch wieder die Region auswählen. Wenn wir unser Speicherkonto in Westeuropa haben, dann sollten wir auch unsere VM später in Westeuropa ausführen. Sonst haben wir hier unnötige Latenzen. Hier, das lasse ich leer. Das wäre notwendig, um hier Platform as a Service zu betreiben. Brauche ich also nicht. Gut, Sowas ist schnell erstellt. Wir sehen auch hier, unser Speicherkonto wurde schon erstellt. Prima. Dann können wir jetzt hier auf Plus Neu wieder klicken, Compute Virtual Machine und können jetzt hier eine virtuelle Maschine aus der Galerie erstellen. Galerie bedeutet, wir haben hier sehr viele Vorlagen, auch Images genannt, und wir müssen nicht selber eine VHD jetzt hier vorbereiten, lokal und dann hochladen zu Azure und dann dort ausführen, sondern wir können hier vorgefertigte Vorlagen nehmen mit bestimmten Betriebssystemen, mit bestimmten Serverlösungen. Und ich erstelle hier jetzt einmal einen Windows Server 2012 R2 Data Center. Release Date kann ich so lassen. Es gebe mehrere Veröffentlichungspunkte von dieser Vorlage. Benenne diese virtuelle Maschine zum Beispiel mit Host 1. Dann haben wir hier ein Tier, ein Level dieser VM, das wir auswählen können. Hier reicht Basic aus für unseren Test. Und dann wählen wir noch eine Größe. Ich sage jetzt hier mal, das ist eine A2, reicht völlig aus. 2 Kerne und 3,5 GB Arbeitsspeicher. Dann brauchen wir noch einen lokalen Administrator. Und gehen jetzt hier auf Weiter. Jetzt müssen wir unseren Cloud-Service auswählen, also den Cloud-Dienst, den wir hier verwenden, und nehmen jetzt PKMVA2, den wir gerade erstellt haben. Hier haben wir dann auch nur die Möglichkeit, natürlich Westeuropa auszuwählen, weil das daran gebunden ist. Und bei Storage Account nehmen wir auch PKMVA, den wir gerade eben erstellt haben. Hier unten haben wir dann die Möglichkeit zu sagen, welche Endpunkte möchten wir an diesen Cloud-Dienst und an diese VM gleich verwenden. Das heißt, hier würden dann beim Cloud-Dienst 2 Endpunkte erstellt werden, die dann zu dieser VM weiterleiten. Remote Desktop und PowerShell ist immer voreingetragen. Das können wir auch so übernehmen. Auf der letzten Seite haben wir dann Erweiterungen für diese VM. Bis auf den VM-Agent brauchen wir hier keine Erweiterung. So, jetzt wird diese VM erstellt. Das dauert je nach Größe der VM und je nach Auslastung des Rechenzentrums ein paar Minuten. Gut, das brauchen wir jetzt nicht weiter abwarten. Das ist der Prozess, den wir im Verwaltungsportal gehen müssen. Und jetzt schauen wir uns mal weiter an, wie wir das mit PowerShell machen. Und dazu gehe ich nochmal an die Präsentation. Wie verwalten wir jetzt also Speicherkonten mit PowerShell in Azure? Und zwar können wir uns alle Speicherkonten auflisten lassen mit Get Azure Storage Account. Wenn man nicht an allen Details interessiert ist, packt man direkt einen Select Storage Account Name dahinter, dann bekommt man nur die Namen. Manche Befehle in PowerShell benötigen ein sogenanntes aktuelles Speicherkonto. Das ist sowas wie ein aktuelles Arbeitsverzeichnis. Dazu gehört zum Beispiel New Azure Quick VM oder New Azure VM, die wir logischerweise in diesem Kurs benötigen werden. Wir legen das aktuelle Speicherkonto mit Set Azure Subscription fest. Dazu geben wir als einen Parameter den Namen der Subscription, also des Abonnements, an und als zweiten Parameter mit Current Storage Account den Namen des Speicherkontos, das das aktuelle Speicherkonto sein soll. Wenn wir virtuelle Maschinen erstellen, dann brauchen wir ein paar Informationen. Zum einen, wenn wir die virtuelle Maschine mit einer Vorlage erstellen möchten, also einem Image, dann müssen wir natürlich auch den Namen des Images kennen. Das bekommen wir mit Get Azure VM Image und auch hier können wir uns dann wieder nur die Namen ausgeben lassen. Später in dem Kurs zeige ich Ihnen auch, wie Sie das gut filtern können und wie Sie da auch automatisiert auch immer das aktuellste Image, also damit die aktuellste Vorlage erhalten können. Wenn Sie eine eigene VHD vorbereitet haben, dann müssen Sie einen Datenträger registrieren und da müssen Sie natürlich auch wissen, wie diese heißen. Und mit Get Azure Disk und mit Select Disk Name können Sie sich die ganzen Namen der Disk, also Datenträger, ausgeben lassen, die Sie schon in Azure registriert haben. Dann müssen Sie auch noch sagen, wo das Ganze hin soll. Wir haben ja eben auch in der Demo kurz gesehen, dass wir die Region auswählen können. Diese Region bekommen wir mit Get Azure Location. Und dann brauchen wir auch noch die Größe. Wir haben ja auch eben gesehen, ich habe eine bestimmte Größe ausgewählt für die VM. Diese bekommen wir mit Get-Azure Row Size. Da bekommen wir die unterschiedlichen Größen, die in unterschiedlichen Regionen unterstützt werden. Gut, das sind so Basisdaten für die VM. Dann gibt es allerdings auch noch Konfigurationen, die wir brauchen für innerhalb der VM. Nennt sich Provisionierung. Hier können wir unterscheiden zwischen Windows und Linux. Und beides Mal verwenden wir allerdings den Befehl add Azure Provisioning Config. Und Der erste Befehl oder der erste Parameter dahinter sollte Windows oder Linux sein, damit Sie festlegen, ist jetzt diese Provisionierung für eine Windows- oder Linux-Maschine. Und dann können Sie verschiedenste Daten angeben. Zum Beispiel, wie soll der Admin-Username sein? Wie soll das Passwort dafür sein? Möchte ich die automatischen Updates ausschalten oder eingeschaltet lassen? Möchte ich RDP eingeschaltet haben oder ausgeschaltet haben? Soll der Computer direkt in eine Domäne gejoint werden? Mit welchen Daten? All das kann ich über diesen Befehl at Azure Provisioning Config angeben. Bei Linux ist es ähnlich. Hier kann ich auch den Admin-Kontonamen angeben, auch das Passwort dafür. Ich kann SSH-Endpunkt ein- und ausschalten. Ich kann die Zertifikate auch hochladen, die man hier vielleicht braucht. Das sowohl bei Windows als auch bei Linux. Die müssen nur vorher dann im Cloud-Dienst bereits über das Portal installiert worden sein. Das ist nur eine Auswahl der Parameter, die hier möglich sind, aber schon eine ganz gute und wichtige Auswahl. Dann möchte man meistens auch diese virtuellen Maschinen in ein virtuelles Netzwerk hineinlegen. Das muss man vorher definieren, das geht auch mit PowerShell, aber bei der VM-Erstellung müssen wir der VM ja auch mitgeben, in welches dieser virtuellen Netzwerke soll diese VM erstellt werden. Dazu gibt es einen Parameter mit -vnetname, sowohl bei Azure VM, also New Azure VM, als auch New Azure Quick VM. Und wir können natürlich dann auch sagen, welches Subnetz von diesem virtuellen Netzwerk möchte ich verwenden. Das mache ich mit set Azure Subnet und gebe dann die Namen der Subnetze an, die hier verwendet werden sollen. Gebe ich 1 an, ist die virtuelle Maschine in einem Subnetz, gebe ich mehrere Namen an, hat sie mehrere IP-Adressen, hat mehrere Subnetz, in der sie existiert. Und zu guter Letzt kann ich natürlich auch noch einen DNS-Server mitgeben, der für die Auflösung zuständig ist. Das ist nicht Pflicht. Man kann auch direkt im virtuellen Netzwerk den DNS-Server angeben, der dann für alle VMs gilt, die in diesem virtuellen Netzwerk sind. Dann brauche ich Datenträger logischerweise. Ich brauche immer einen Betriebssystem-Datenträger natürlich, aber ich kann auch einfache Datenträger, die nur Daten enthalten sollen, hinzufügen. Einen leeren Datenträger kann ich mit Azure DataDisk erstellen mit dem Parameter Create New, gebe danach an, wie soll der Datenträger heißen, wie groß soll das Ganze sein und an welchem Slot, an welchem Loon soll dieser Datenträger der virtuellen Maschine hinzugefügt werden. Ich kann auch einen existierenden Datenträger einfach nur an die virtuelle Maschine anbinden, wenn ich diesen virtuellen Datenträger vorher schon erstellt habe, hochgeladen habe und auch schon registriert habe. Diese Datenträger haben Cache-Einstellungen, sowas wie Read-Only, Read-Write oder gar keine Cache-Einstellungen. Diese kann man auch ändern bei den einfachen Datenträgern im laufenden Betrieb. Wenn man den Betriebssystem-Datenträger ändert, dann braucht das Ganze einen Neustart. Gut, schauen wir uns das also auch mal direkt in einer Demo an. Haben wir viel theoretisches Wissen jetzt gelernt gerade und das wollen wir jetzt ganz praktisch mal anwenden. So, wie wir hier auch jetzt sehen, ist auch von der Demo eben noch die VM schon erstellt worden. Das ist okay so. Und jetzt erstellen wir das Ganze auch nochmal alles in PowerShell, wie gesagt. Dazu brauchen wir ein Skript. Das habe ich Ihnen vorbereitet. Das finden Sie unter der Adresse ak.ms/mvapk01. Und dann finden Sie hier entsprechend die Datei. Sie können sich das einfach hier über RAW und dann hier einfach rauskopieren. So. Und das möchte ich jetzt in der PowerShell ISE durchlaufen, das Skript mit Ihnen. So. Schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Es geht damit los, dass wir hier oben einen Block mit Einstellungen haben. Zum einen, wie die Subscription heißt. Da tragen Sie den Namen ein von Ihrer Subscription, wenn Sie den jetzt nicht mehr kennen. Nochmal zur Wiederholung mit dem PowerShell-Befehl get Azure Subscription können Sie die Namen Ihrer Subscriptions, Ihrer Abonnements abrufen. Die stehen jeweils bei Subscription Name. Und hier oben ist halt auch jetzt die ich verwenden möchte, MSFT MVA Live. Das nächste ist, wo sollen die Ressourcen erstellt werden? Habe ich in der Variable Location gespeichert, hier mit West Europe, auch wenn Sie hier nicht wissen, welche Regionen stehen Ihnen zur Verfügung. Dann können Sie den Befehl Get Azure Location verwenden und dann bekommen Sie eine Liste mit den ganzen Regionen und den unterstützten Instanzen und Services, die dort entsprechend erstellt werden können. Hier sehen Sie dann zum Beispiel auch die Maschinengrößen, die Sie dann dort erstellen können. Gut, dann als nächstes der Cloud-Dienstname wird gespeichert in Zeile 6, Service Name. Hier geben Sie jetzt einen Namen, der eindeutig sein muss. Also zum Beispiel bei mir PKMVA. Und vorhin in der Demo waren wir bei 2. Ich nenne das jetzt einfach hier mal 03. Dann ein Speicherkonto in der nächsten Zeile. Auch hier nicht vergessen, das muss auch global eindeutig sein, weil das ja auf eine URL gemappt wird. Das nenne ich jetzt hier auch mal PKMVA 03. Dann brauchen wir einen Containernamen. In dem Speicherkonto können wir direkt keine Dateien speichern, sondern müssen erst einen Container innerhalb dieses Speicherkontos erstellen. Und diesen nenne ich hier VHDs. Das ist der Standardname für Container, die VHDs speichern sollen. Also Sie können ihn benennen, wie Sie wollen, aber ich nenne ihn jetzt VHDs. Dann als nächstes, welchen Benutzernamen soll der Admin haben auf der VM? Ich nehme hier immer ein Kürzel mit ADM unterstrich irgendwas. Ich nenne das hier auch jetzt PK. Wichtig, so einfache Dinge wie Administrator, Admin oder Root sind verboten und funktionieren auch nicht. Wirft eine Fehlermeldung. Passwort lasse ich jetzt mal hier auf Azure ist toll. Und danach kommt eine lange Bezeichnung. Das ist der Image Name für die Vorlage. Also aus welchem Image wollen wir diese VM erstellen? Hier habe ich schon eine voreingetragen, das ist ein Windows Server 2012 R2. Wie Sie diese Namen bekommen, werden wir im späteren Teil dieses Kurses auch noch uns ansehen. Gut, und zuletzt dann auch nochmal, wie soll die neue VM heißen? Also VM-Name und ich nenne die hier jetzt nicht Host 1, hatte ich eben schon, ich nenne sie jetzt hier Host 2. Aber Sie können das natürlich benennen, wie Sie möchten. So, ich speichere auch immer fleißig erstmal ab. Das mache ich jetzt auf den Desktop und nenne es mal Modul 2. Und jetzt nutzen wir eine Funktion von der PowerShell ISE und zwar, dass wir nur einen Bereich ausführen. Das heißt, ich markiere die Zeilen, die ausgeführt werden sollen und drücke hier auf diesen zweiten Play-Button, wo drauf steht Run Selection. Dann sind die Variablen gespeichert. Und jetzt können wir Schritt für Schritt durchgehen. Zuerst wählen wir nochmal die Subscription aus, auf der wir arbeiten wollen, wie wir schon bereits behandelt haben. Das macht man mit Set-Azure Subscription. Auch wenn die eine Subscription schon die Standard-Subscription ist. Wenn man ein Skript baut, ist es immer empfehlenswert, hier die Subscription nochmal explizit auszuwählen, weil dann arbeitet das Skript auch auf der richtigen Subscription, falls sich zwischendurch etwas geändert haben sollte. Gut. Hier führen wir die ganze Zeile aus, hier brauche ich jetzt nichts markieren, sondern kann direkt hier mit dem Cursor in der richtigen Zeile auf Run Selection drücken. Gut, der erste Schritt, wir müssen einen Cloud-Dienst erstellen. Das machen wir mit dem Befehl New Azure Service. Geben im Parameter Location an, wo und mit dem Parameter Service Name, wie der Cloud-Dienst heißen soll. Das ist ein Befehl, der recht schnell abläuft, das heißt, das ist hier schon erledigt. Prima. Dann der zweite Schritt. Wir erstellen ein neues Speicherkonto. Das machen wir mit dem Befehl New Azure Storage Account. Wieder der Parameter Location. Wo soll das Ganze erstellt werden? Und dann auch nochmal, wie soll der Storage Account heißen? Das ist der Parameter Storage Account Name. Führen die Zeile hier aus. Das dauert ein paar Sekunden länger und müsste dann aber auch nicht zu lange dauern. Während das Speicherkonto erstellt wird, erkläre ich Ihnen schon mal den dritten Schritt. Und zwar, wie wir den Container in diesem Speicherkonto erstellen. Das ist nicht ganz so einfach, weil hier müssen wir eine Operation innerhalb des Speicherkontos durchführen. Das bedeutet, dass wir einen Zugriffsschlüssel brauchen, um auf dieses Speicherkonto zugreifen zu dürfen. Also innerhalb des Speicherkontos. Das machen wir mit dem Befehl Get Azure Storage Key und müssen als Parameter hier wieder den Storage Account Name angeben. Danach müssen wir noch einen sogenannten Azure Storage Kontext erstellen, den wir für den nachfolgenden Befehl brauchen. Also wir brauchen einen Speicherkontext. Hier geben wir dann unseren Storage Key an. Hier sind übrigens zwei gespeichert, ein Primary und ein Secondary. Die sind beide gleichwertig. Sie können sich also aussuchen, welchen Sie verwenden möchten. Und dann als letzten Parameter hier auch wieder, von welchem Speicherkonto möchten wir diesen Speicherkontext erstellen. Und dann schlussendlich mit dem Begriff New Azure Storage Container erstellen wir jetzt den Container in dem gewünschten Speicherkonto. Das heißt, wir geben mit einmal den Containernamen, das wir erstellen wollen, und natürlich den Kontext, den wir gerade erstellt haben. Zusätzlich haben wir auch noch einen Parameter, der heißt Permissions, und den setzen wir auf Off. Ein Container kann drei Permission-Einstellungen haben. Off bedeutet, wir können nur mit unserem Zugriffsschlüssel darauf zugreifen und sonst niemand. Und dann haben wir noch Public und Blob. Public heißt, jeder, der den Pfad zu dem Container kennt, kann sich auflisten lassen, was da drin ist und auch die Daten abrufen. Sehr praktisch für Webseiten. Oder auch Blob, das bedeutet, wir können nicht auflisten, aber wenn ich den Pfad zu einer bestimmten Datei habe innerhalb dieses Containers, kann ich diese einfach herunterladen. Auch für Webseiten oder Videos oder größere Dateien, die zum Download angeboten werden sollen, sehr praktisch. Gut, diese Zeilen führen wir aus. Das ist auch etwas, was schnell gehen sollte. Wir haben jetzt unten hier übrigens gesehen, dass unser Speicherkonto schon erstellt wurde. Und in diesem Speicherkonto haben wir jetzt einen Container erstellt. Gut, der vierte Schritt. Wir haben jetzt ein Speicherkonto erstellt und wie wir vorhin gelernt haben, bestimmte Befehle brauchen ein aktuelles Speicherkonto. Dazu gehört natürlich auch dann später dieses New Azure VM. Und mit dem Befehl hier im vierten Schritt Set Azure Subscription und dem Subscription Name und dem Speicherkonto, das wir als aktuelles Speicherkonto definieren wollen, setzen wir dieses aktuelle Speicherkonto. Das geht schnell, das ist nämlich nur eine lokale Operation. Gut, im fünften Schritt können wir uns jetzt eine neue VM-Konfiguration erstellen. Das heißt, hier geben wir an, von welcher Vorlage soll das Ganze erstellt werden. Das ist ja unser Windows Server 2012 R2, den wir oben definiert haben. Dann, welche Instanzgröße soll verwendet werden. Hier, das ist eine Small. Und welchen Namen soll diese VM tragen. Das haben wir oben mit Host 2, glaube ich, definiert. Und dann soll auch noch festgelegt werden oder muss festgelegt werden, wo soll das Ganze gespeichert werden. Und das müssen wir ein bisschen zusammensetzen. Dazu muss man wissen, wie diese Speicherkontenpfade aufgebaut sind. Und zwar immer mit Speicherkontenname, Punkt, Blob, Punkt, Core, Punkt, Windows, Punkt, Net. Dann ein Slash, dann kommt der Containername und dann kommt noch ein Slash und dann kommt der Dateiname oder Blob nehmen. Und das können wir in PowerShell sehr einfach zusammensetzen. Wir haben unser Speicherkonto hier. Hier haben wir unseren Containernamen. Und die Datei selbst benennen wir einfach nach dem VM-Namen plus die Endung VD. Gut. Das Ganze wird auch lokal ausgeführt. Geht also schnell an der Stelle. Der sechste Schritt ist dann, die Provisionierungsdaten hinzuzufügen. Das heißt, Einstellung innerhalb der VM. Hier geben wir nur an, dass es sich um ein Windows-Betriebssystem handelt. Das heißt, wir brauchen Windows-Provisionierungsdaten. Und dann geben wir an, einen Admin-Username, haben wir oben festgelegt, und ein Passwort. Und dann noch, auf welche VM soll das Ganze durchgeführt werden. Auch das führen wir aus. Und hier müssen Sie noch etwas hinzufügen. Und zwar müssen Sie das in der Variable vm-config speichern. Machen wir das also nochmal. Gegebenenfalls korrigiere ich auch das Skript. Also wenn Sie das bei sich schon korrigiert vorfinden, habe ich das schon für Sie erledigt. Dann haben wir jetzt diese kompletten Daten in dieser Variable $vm-config. Und im letzten Schritt erstellen wir mit New Azure VM unsere VM. Das heißt, hier geben wir an, in welchem Cloud-Dienst soll diese VM erstellt werden. Dann auch nochmal wo. Und dann geben wir unsere ganzen Konfigurationsdaten an, die wir gerade erstellt haben. So, das kann jetzt ein bisschen dauern, wie vorhin. Die VM-Erstellung dauert immer etwas länger. Meistens so ein paar Minuten. Habe mich gerade hier durch diese Warnung irritieren lassen. Die können Sie auch ignorieren an dieser Stelle. Meistens, wenn Sie die gleiche Warnung bekommen wie ich. Gut. Das funktioniert, davon gehe ich aus und damit fassen wir jetzt dieses Modul dann zusammen. So, was haben wir also in diesem Modul jetzt gelernt? Wir haben uns die Konzepte angeschaut für Cloud-Dienste, Speicherkonten und virtuelle Maschinen und wie diese halt zusammenhängen und haben das Ganze mal per Verwaltungsportal und einmal mit PowerShell erstellt. In diesem Modul haben wir auch relativ viele PowerShell-Befehle kennengelernt, die ich hier auf der rechten Seite für Sie nochmal zusammengestellt habe. So, wie geht's weiter? Im dritten Modul werden wir jetzt dann uns anschauen, wie wir VMs verwalten und überwachen. Dazu gehört also, dass wir uns die Endpunkte anschauen. Das heißt, welche Endpunkte sind definiert, welche Ports sind offen, das möchte man meistens wissen. Und wie konfiguriert man das Ganze? Dann, wo erhalte ich diese Vorlagen, die wir gerade gesehen haben? Wie kann ich das Ganze selber abrufen und vielleicht auch so automatisieren, dass ich immer die neueste Vorlage erhalte? Und dann auch nochmal ein Punkt, wie kann ich VMs so herunterfahren, dass sie auch mich nichts mehr kosten? Gut, dann hoffe ich, dass wir uns gleich im dritten Modul wiedersehen.